Ja, erstaunlich viele. Man sagte mir vorhin, 7 wäre die normale Zahl an Zuhörern. Das ist ja gar nicht schlecht. Wir liegen parallel zu der Preisverleihung des SCD. Also es ist eine harte Konkurrenz. Ich weiß, wir können uns rausreden, dass ja eigentlich 30 Leute gekommen wären, aber ihr sozusagen diejenigen seid, die sich um den Literaturpreis drücken.
Ja, aber du siehst ja am Tisch gewählt.
Ja, das ist so beeindruckt. Ja, wir drei sind logischerweise Hermann Oberneck, Dieter Steinseifer, Hermann Ritter und als einziger überlebender Zeitzeuge fangen wir damit an, dass Dieter was erzählen darf zur Follow Gründung.
Ja, das ist schon ziemlich lange her. Das war also, tja, wann war das? 1966. In diesem sehr, sehr lange zurückliegenden Jahr gab es vom Science Fiction Club Deutschland, um den es ja hier auf diesem Con geht, ein Jahrestreffen in Wien, in Österreich. Und 1966, also knapp vor den berühmten 68ern, also diese Auseinandersetzungen im deutschsprachigen Science-Fiction-Fandom im Hinblick auf die Politisierung des Fandoms und das Abrücken von dieser Politisierung auf der anderen Seite. Und bei diesem Jahrestreffen in Wien gab es also verschiedene Zeremonien, möchte ich mal das ausdrücken, das war damals modern. Zum Beispiel gab es die Gruppe St. Fantony. Das war ein internationaler Orden gewissermaßen, die auch Schwerter führten und die also auch Gewandung hatten und die also Leute, Fans aus den verschiedenen Fandoms aufnahmen in ihren Orden, die sich da besonders verdient gemacht hatten. Und das war also auch wie so eine mittelalterliche Zeremonie. Also. Und auf diesem Con wurde neben einer solchen St. Fantony Zeremonie auch eine andere Ritterzeremonie gemacht. Da traten also auf sehr bekannte österreichische Fans wie Hubert Strassel und Edi Lukschandl und ihnen schloss sich dann auch noch Axel Mehlhardt an. Und da passierte also etwas Ähnliches. Die Genannten bezeichneten sich als Ritter und meinten, sie wollten jetzt also einige Stallburschen eintreten. Und dann riefen sie also in die Runde, ja, wer möchte denn Stallbursche bei uns werden? Und dann traten einige vor und die bekamen dann einen Tritt in den Hintern. Und dann waren sie Stallbursche bei dem in einer Gruppierung, die sich später als Clan herausstellte. Das war die Gründung von Follow. Fellowship of the Lords of the Lands of Wonder. Bei dieser Gründungszeremonie waren sich die Beteiligten selbst noch nicht ganz bewusst, in welche Richtung das gehen sollte, aber es war tatsächlich dieser Anfang. Und ich habe das also nicht realisiert. Und ein halbes Jahr später erfuhr ich von irgendjemandem zufällig, ja, da in Wien, das sind einige, die in der Studentenbude von dem Edi Lukschandl, die spielen da ein Spiel, so ein strategisches Spiel, so mit Sechsecken und sowas. Und ja, so ein strategisches Fantasy-Spiel oder irgend sowas. Und da ich selbst auch in strategischen Spielen also bewandert war und auch das selbst etwas entwickelt hatte, schrieb ich mal das auf und schickte das also dem Hubert Strassel. Und mit der Anfrage, was die denn da machen in Wien. Und dann kam etwas zurück, von denen, von Hubert, wo er ganz genau erklärte, was da eigentlich vor sich gegangen ist auf dem letzten Con und wie ihn das im Zusammenhang stand mit diesem Spiel. Und darauf werden wir dann jetzt später näher eingehen. Dann bin ich natürlich, habe ich dann zurückgeschrieben, also da möchte ich auch mitmachen. Und da bin ich dann nachträglich da aufgenommen worden.
Mit dieser schrecklichen Verzögerung von einem halben Jahr.
Ja, so ungefähr.
Also im Grunde ein Spätberufener. Ja. Ging das zu uns beiden, die ja auch dabei waren, ab 66 bist du eigentlich, ne?
Ja, ja.
Ja, unser Wiener Repräsentant Follo hat sich im Laufe der Jahre dann durch Umzüge und durch Werbung immer weiter verlagert, raus aus Österreich, mit deutschen Ablegern und durch geschickte Umzugsaktionen der Gründer dann auch bis Schweden.
Stimmt, ja.
Aber der Vorführösterreicher hier bist ja du.
Na, kann man sagen. Na, ich bin noch etwas später dazu gestoßen. Es war, wie gesagt, Anfang der 70er Jahre, wie ich das Fandom an und für sich entdeckte und mich dafür interessierte. Man muss dazu sagen, Follo bestand im Prinzip, oder besteht auch heute noch, im Prinzip aus drei Säulen. Die eine Säule ist die Literatur. Von der Literatur kamen im Prinzip auch die Gründerlords eben, Hubert Strassel, Edi Luckschandl und Axel Mellhardt. Die hatten ja schon eben sich in Wien kennengelernt. Der Hubert ist ja aus Linz gekommen, hat auch in Wien studiert. Dort gab es eben die Connections zu der Wiener Gruppe, des SFCD. Und die haben also am Pionier mitgearbeitet. Es gab auch ein eigenes Pionier, also ein Vorzeige-Fan-Magazin. Es war sehr literarisch, es gab also Rezensionen, die der Edi Luckschandl gemacht hat. Es gab immer Kurzgeschichten, zum Teil Übersetzungen aus dem Amerikanischen. Und bei diesen Übersetzungen, diesen Arbeiten...
Lukas, die sind raus!
sind sie unter anderem auch auf eine Literaturgattung gestoßen, die es in Deutschland in dieser Form nicht gab, eben die Fantasy. Es wurde dann auch die ersten Sachen übersetzt, es gab dann auch ein Pioneer of Wonder, wo es so Fantasy-Geschichten drin waren und im letzten regulären Pionier, die 25, wurde auch die erste Conan-Geschichte von Robert E. Howard auf Deutsch publiziert in einer Fan-Publikation. Das war die eine Grundfeste, die Literatur. Das zweite war das Spiel, das der Dieter Steinseifer eben zuerst angesprochen hat, die eben strategische Simulation einer Geschichte, einer Welt. Und das dritte ist die Geselligkeit. Und die Geselligkeit wird eben in Form von kleinen Cons und eben einem jährlich wiederkehrenden Fest der Fantasy repräsentiert. Ich bin 72 dazugestoßen, war dann, glaube ich, 74 beim ersten Fest der Fantasy. Und es war also schon ein bisschen überraschend, wenn da so alle meist in Kostümen, in Uniformen und in sonstigen Fantasiegewandungen herumgestiebelt sind. Und das hat sich also in den Laufe der Jahre sehr, sehr entwickelt und ausgebaut und erweitert. Und es ist eine eigene Welt, die hier simuliert wird.
Ja, ich bin ja sozusagen das Jungmitglied. Als ich dann 83 auf die kluge Idee kam, zu einem Fest zu fahren, waren das 60 Leute auf einem Grillplatz mit einer Toilette an der Ilz. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals gab es ja noch kein organisiertes Rollenspiel-Fandom, es gab keine Mittelaltermärkte, keine Live-Rollenspiele, sondern auch Fantasy als Literatur setzte sich gerade ganz vorsichtig durch. Die großen Verlagsreihen waren am Anlaufen, aber was es an Büchern gab, ließ sich 83 bis 85 bequem von Taschengeld komplett alles, was man haben wollte, kaufen in den Läden. Und da war ein Verein, der erstens mal Literaturmagazine herausgibt für den Bereich Sword and Sorcery, also Fantasy, mit Hubert Strassel, der ja durch die Betreuung der Terra Fantasy-Reihe selber sehr viele Autoren kannte und selber auch Romane geschrieben hatte auf dieser Welt, diese Welt des Spielers, die auch wieder neu rauskommen, haben wir schon Werbung gemacht für die Neuauflage.
Ja, ja.
Der erste Band ist jetzt neu erschienen bei Bastei, zum dritten Mal auf Deutsch, zum vierten Mal. So.
Naja, wenn du, Magirres, die Romanze ist auch in gewisser Weise eine gewachsene Geschichte. Die ersten Kurzgeschichten über Magirre hat der Hubert Strassel ja schon in der Zeitschrift Magirre, die er zuerst Land of Wonder geheißen hat, veröffentlicht. Das waren immer so Fragmente, die hat er dann zusammengefasst, wie er selbst die Terra Fantasy-Reihe für Babel rausgegeben hat. Die hat aber nicht vollendet. Da gab es also dann ein Open End, wenn man so sagen will. Es wurde Terra Fantasy noch einmal aufgelegt, hat es dann ein bisschen überarbeitet. Dann sollte Magirre in den 90er Jahren bei H.J. Bernd erscheinen das sind die ersten drei Bände, in einem Band erschienen, dann ist es auch nicht weitergeführt worden. Es ist also gewissermaßen ein Magiererfluch offensichtlich über der Serie gelegen, aber jetzt hat Bastei sie nochmal aufgelegt und wird also in Doppelbände, also in jedem Band sind zwei Originale. Bände, Romane drinnen, sind noch einmal komplett ausgebildet. Der erste ist es erschienen und der zweite ist, erscheint im Winterhalbjahr 2005, 2006. Also es ist anzunehmen, dass der Fluch gebrochen ist und irgendwann einmal komplett diese Magierer-Reihe, die eben auf dieser Fantasy-Welt spielt, erscheinen wird.
Und zwar speziell in der Kultur des Landes von Hubert Strassel, dem Autor. Also jeder von diesen Lords oder Ladies hat einen eigenen Clan und simuliert mit diesem Clan eine Kultur auf der Fantasiewelt Magiera. Und da gibt es Interaktionen und vor allen Dingen das Schreiben von Geschichten, so wie es Hubert Strassel kommerziell damals mit der Magiera-Serie gemacht hat.
Wir haben auch einen dieses Brettspiel, also durchgängig gespielt wird seit 1971, wo sie jedes Jahr sich lauter Wahnsinnige um eine große Platte rumstellen mit 3 Meter Durchmesser und mit 10.000 von Tintenfiguren diese Kriege nachspielen. Das ist also verbindliche Geschichte für diese Welt. Das heißt, die Welt entwickelt sich weiter, die Reiche führen gegeneinander Krieg, schließen Bündnisse, es kommt zu irgendwelchen Ereignissen, die simuliert werden. Wenn man das heute jemand erklärt, die sagen immer Live-Rollenspieler. Mhm. Nein! Uns gab es lange vor den Live-Rollenspielern, wir machen auch kein Live-Rollenspiel mit Einzelfiguren, die irgendwie aufsteigen und mit Plastikwaffen aufeinander werfen. Ich sage immer Kultursimulationen, um den Unterschied zu erklären. Wir spielen Reiche, legen wenig Wert darauf, dass Einzelfiguren irgendwie groß präsentiert und steigen können. Es geht darum, dass wir Spaß miteinander haben und Kulturen darstellen. Und der große Unterschied ist eigentlich, dass wir im Vergleich zum Science-Fiction-Fandom mehr Familienanschluss haben, also es sind größere Veranstaltungen. Wir haben im Sommer 350 Leute etwa auf einer Burg oder einer großen Anlage mit
Familien,
Frauen, Kindern, weil die Leute Urlaub nehmen, dahin zu fahren. Es gibt jeden Tag Programm, man muss nicht. Es gibt Vollverpflegung, man muss nicht. Man kann in der Anlage schlafen, man kann aber auch jeden Tag reinkommen. Wir finanzieren uns praktisch über den Getränkeumsatz, legen halt die Hauskosten um und versuchen halt inzwischen auch Sachen zu machen, wie Getränke anzubieten, rund um die Uhr, um eben den Müll in Grenzen zu halten mit Pfandflaschen und so Dinge und haben damit eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber Follo hat auch Rollenspiele publiziert. Man darf nicht vergessen, dass Midgard, das eigentlich erste deutschsprachige Rollenspiel, eine Produktion aus Reihen von Follo ist, die auch noch viele Bezüge aufweist zu dieser Fantasy-Welt Magiera. Also die Midgard-Welt ist praktisch Magiera in veränderter Form. Es gibt Magazine weiterhin, die wir machen. Du hast ein Follo mit zum...
Ja. Also das Hauptmagazin von Follo ist so etwas. Das ist also ein, das ist Neues, der übrigens Follo 386 und das ist also erscheint also alle jedes Quartal einmal und das hat zum Beispiel 513 Seiten. Und es ist eine Sammlung der ganzen Teile der Clan-Berichte aus den verschiedenen Völkern und Kulturen dieser Fantasiewelt Magiera. Dabei gibt es außerdem noch einen literarischen Teil, in dem also Novellen und sogar ganze Romane in Fortsetzungen über 6 solche Bände erscheinen und also ein besonderer Literaturteil nochmal dazu, obwohl es auch Literatur in jedem einzelnen Clan-Fanzin gibt. Also das ist massig Stoff. Ja. Und das alles auf Papier.
Also voll
ganz klassisch.
Sehr unelektronisch, was das betrifft. Mhm. Wir gehen dazu, wir sind eine Minderheit. Es gibt einen Trägerverein inzwischen seit über 10 Jahren. Diesen Fantasy Club e.V., der praktisch unsere rechtlichen Belange organisiert. Der ist Herausgeber dieses Magazins, der ist Verwalter für die Mitgliederzahlen. Inzwischen haben wir eine Größe erreicht, wo wir für unsere Sommerfeste eigene Vereine gründen müssen. Das hat rechtliche Gründe. Wenn ein Verein kaputt geht und sie das geschickt machen, haften sie nicht mit dem gesamten Vereinsvermögen des großen Vereins, sondern nur mit dem kleinen Verein. Ich habe letzte Woche in Garching erzählt, wir haben etwa 90.000 Euro Umsatz bei einer Veranstaltung von 10 Tagen. Das können Sie als Verein nicht mehr tragen, es geht nicht. Ja, Sie müssen also dann praktisch GbRs gründen oder gehen nach Österreich mit deutschem Recht, Kleinorganisationen, die das tragen, damit halt, wenn die kaputt gehen oder sie irgendwie Verlust machen, nicht die Vereinskasse mithaftet. Normalerweise machen wir aber Gewinn.
Ich müsste einfach mal einen kurzen Überblick darüber geben, was ist denn dieses Fest der Fantasie?
Vielleicht sollten wir beginnen, was ist Follow? Im Sinne von Lords und von...
Ja,
Entschuldigung. Ja, okay. Also das kannst du am ehesten noch machen.
Ja?
Ja. Also was ist Follow, weil du sagst von Clans, wie wird man nicht Clan-Führer? Es gibt ja da bestimmte Voraussetzungen. Wie das organisiert ist an sich als Verein.
Also wir verwirren sich völlig und dann haben wir gewonnen.
Ja, genau. Da kommen wir keine Fragen mehr.
Könnte die Dame jetzt mal in Reihe den Lärm aufhören?
Ja, es gibt in etwa 30 bis 40 ungefähr verschiedene Gruppen, Clans. Und die sind in ihrer Kultur sehr, sehr unterschiedlich, mit sehr vielen oder etwas weniger fantastischen Elementen jeglicher Art, die man sich vorstellen kann. Wenn man also schon sich in Märchen auskennt oder viel Fantasy gelesen hat. Jeder dieser Clans oder Kulturgruppen steht vor ein Lord oder eine Lady, die sozusagen eigentlich das Führungsgremium für diesen Club bilden. Außerdem gibt es Götter dieser Fantasiewelt, die geheim sind. Das weiß man nicht, wer die Götter sind. Natürlich weiß man, dass sie sich rekrutieren aus der Schar der Ladies und Lords, die aber sozusagen göttlich bestimmen über den Fortgang dieser Welt. Zum Beispiel, wenn also neue Kulturen gegründet werden, also auf die einzelne Struktur gehe ich jetzt da nicht ein, ja. Wenn neue Kulturen gegründet werden, dann werden deren Kulturbeschreibungen genehmigt, und zwar von dieser Schar der Götter beispielsweise. Ja, reicht das? Oder?
Ich würde sagen, ja. Da hat jemand eine Frage zu dieser Struktur.
Wollen Sie sich erst völlig verwirren, bevor wir Sie...
Wenn man die Götter nicht kennt, wo reicht man dann ein?
An den Götterboden. Das ist zum Beispiel so einer.
Der Trick ist, dass man gedacht hat, es gibt verschiedene Ebenen der Simulationen. Und die Götter sind nur zuständig für diese Fantasy-Welt. Das heißt, sie haben keinen Einfluss auf die realen Bezüge. Es gibt diesen Verein, der wird nach deutschem Vereinsrecht einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung gemacht, der wird gewählt. Banal. Es gibt diese Lords werden ernannt. Aber die sind praktisch, deren Macht erstreckt sich nur auf diese Clans, diese Gruppen. Das heißt, jemand, der, es kann jeder gewählt werden, der Vereinsmitglied werden kann, oder kann jedes Vereinsmitglied, kann Vorstandsmitglied werden. Jedes Vereinsmitglied kann auch sagen, ich kandidiere für ein Fest der Fantasy, möchte das ausrichten, und kriegt dann den Zuschlag, wenn er muss eben präsentieren, was er vorhat. Ebenso kann jeder eigentlich Lord werden, wenn er sich in die Simulation einklingt und da mitmacht. Bei den Göttern, die nur zuständig sind für die Simulation, gibt es praktisch einen Mittler zwischen den Menschen und den Göttern. Und diese Geheimhaltung hat halt den Vorteil, dass man sagt, die kriegen nachher keinen Ärger, weil oft geht es ja darum, Sachen abzulehnen oder Leuten zu erklären, tut mir leid, das passt überhaupt nicht ins Kontext. Also deine Idee von Jedi-Schwertern tragenden, unterirdisch lebenden, molchartigen Kreaturen, tut mir leid. Und der Vorteil ist, ich kann ganz deutlich sagen, ich bin sicherlich das einzige Mitglied, was da keine Stimme hat, weil von mir bekannt ist, also der Götterbote darf nicht mitstimmen. Und ich sage, ich bin aber, alle anderen sind geheim. Das hat den Vorteil, ich muss den Leuten erklären, dass sie abgelehnt sind. Aber ich kann sagen, tut mir leid, ich bin nur der Mittler, töte mich nicht, ich bin nur das Medium. Ja? Und die entsprechenden Beschließer leben halt ohne den Druck, weil es manchmal schwierig ist, jemandem zu sagen, pass auf, tut mir leid, deine Idee ist totale Scheiße. Ja? Das verhindert man so. Und es gibt dem Ganzen so einen bestimmten mystischen Reiz. Also es hat schon Vorteile. Ja?
Nur einer beschließt das aus jedem Nein. Plan. Nein, einer nein. Nur ein
Gott. Es gibt praktisch einen.
Bitte das Ding hier immer nehmen. Wer das.
Ich habe die ganze Zeit nicht benutzt, weil es am Haus ist.
Das Haus?
Das Haus habe ich nicht benutzt. Ich dachte, das andere wird Sinn machen. Kann man es nicht da liegen lassen, weil ich finde dieses Mikrofon.
Ach doch, mit doch mein
Herz. Ich finde das beeindruckend, mit so einem Mikrofon zu arbeiten. Ich frage meine.
So.
So. Ja, Mann. Ich komme mal. Ja, wir kriegen das hin mit dem Mikrofon. Technisch, es war wirklich aus. Ich schwöre, ich habe es nicht angepasst.
Also wie viele Götter gibt es?
Das ist geheim.
Das ist geheim.
Also es können auch mehrere Proben
sein. Ja, es ist ganz geheim. Aber es ist, so? Mehr, es ist mehr als drei. Wir brauchen ja Mehrheiten. Einer allein wäre ja blöde.
Vielleicht ist es einstimmiger, genau.
Ja, wenn man es durchsickert, braucht man drei, damit der eine, von dem man weiß, dass das war, immer sagen kann, ich habe dafür gestimmt, die beiden anderen waren nicht. Ja, vielleicht eine Sache noch. Wir machen auch ein Jahrbuch, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen im Eigenanteil, also ein Fantasy-Jahrbuch. Das sieht so aus. Das ist ein schnuckeliger Kasten, den wir 2001 rausgeben, den wir auch brav vermarkten, wild. Wir machen auch ein eigenes Rollenspielsystem. Ich glaube, das hast du mit, oder?
Ja, ich habe nur den Runabout da.
Das ist ja dasselbe. Das ist, ja
das ist ein Kulturteil dieses Rollenspiels. Übrigens hervorgegangen aus dem ursprünglich Dungeons and Dragons und Tekumel von Professor Barker hat einer von unseren Mitgliedern, Josef Ochmann, als er im Studentenaustausch in den USA war, mitgebracht aus USA und hat auf einem Fest der Fantasie Leute zusammengerufen und gesagt, ich mache jetzt ein Spiel für euch, ich habe was Neues, Dungeons and Dragons. Und dann hat er für uns ein Abenteuer da hingelegt, improvisiert, so zehn waren wir, und wir waren so restlos begeistert, dass daraufhin sofort drei Kampagnen entstanden sind, die heute noch laufen. Das Regelsystem Midgard, von dem vielleicht einige von euch schon gehört haben, ist daraus entstanden. Und unsere Regelvariante Abenteuer in Magiera, ganz bezogen direkt auf unsere Fantasiewelt Magiera. Und das ist der Kulturteil meines Clans, also als Beispiel hier so.
Wir haben in 20 Jahren halt mit immer größer werdenden Veranstaltungen immer mehr Erfahrung gemacht mit Dingen wie Organisation von Großveranstaltungen. Das heißt, wir haben inzwischen einen Stand erreicht, auch von Leuten, die qualifiziert sind, sowas zu machen. Wenn man also praktisch jedes Jahr eine Veranstaltung macht über 10 Tage, dass wir bestimmte Dinge von Sanitäter über Essensversorgung, Getränke, Nachtdienst, Kinderbetreuung, Räumlichkeitenauswahl, Vollkalkulation inzwischen so gut im Griff haben, dass eigentlich in den letzten 10 Jahren kein Fall dabei war, wo man sagen würde, Katastrophe. Es gibt immer mal Jahre, wo wir uns nachher fragen, war das nötig? Aber die Qualifikation ist halt sehr hoch. Man muss dazu sagen, wir haben keine Schwierigkeiten mit Waffen. Wir haben das Waffenproblem relativ geschickt geregelt. Das heißt, obwohl wir im Gegensatz zu den Live-Rollenspielern scharfe Waffen nehmen oder eben Zierwaffen, gibt es keine Verletzungen durch Waffen. Wir haben die üblichen Verletzungen durch Zeckenbiss, Hitzschlag, die man normalerweise immer hat bei so Veranstaltungen. Ja, also ganz normal. Also wenn du mit Leuten wegfährst im Sommer 10 Tage, dann hast du aber einfach Leute, die einfach lang, das kannst du nicht verhindern. So, wie Leute die Treppe runterfallen, die fallen auch irgendwo sonst die Treppe runter. Normalerweise auf deinem Gelände. Das ist halt etwas, wo wir eine gewisse Prozessualisierung einfach erworben haben. Anders als es ein Fandom, wie wir das Rad aufs Neue erfinden, meiner Ansicht nach, bei so Veranstaltungen.
Also ihr müsst euch vorstellen, ein solches Fest der Fantasie, das ist nicht so einfach so ein Wochenende wie so hier, sondern das sind 10 Tage. Das sind 2 Wochenende und die Woche dazwischen.
Ja, was macht denn du alles?
Wir kommen mit Lastern am ersten Tag und laden einen Tag aus. Nach einem Tag haben wir alle wichtigen Dinge. Nach einem Tag haben wir alle wichtigen Dinge auf der Anlage. Das heißt wirklich von außen verzieren mit Fahnen über Schilder aufstellen für die Einfahrt, einen Notdienst für die Ärzte, einen Wachdienst nachts, der übers Gelände geht und guckt, dass den Sachen nichts passiert.
Jürgenburgen aufbauen.
Ja, Verpflegung organisieren, Getränke machen. Wir haben auf dem Fest eine eigene Währung. Wir tauschen also alle Euronen immer um in eigene Währung, mit denen man dann bezahlen muss. Das heißt, also diese ganze Logistik haben wir. Da kommen wirklich Leute mit 30.000 Euro in eigener Fantasy-Währung, wir tauschen das um und tauschen das auch zurück. Das ist alles organisiert. Es gibt Leute, die kommen das und bringen das mit. Und ab Tag 2 machen wir Programm. Lesungen, Clanabende, das ewige Spiel, 4 Tage, dann so ein Fantasy-Markt, einen Abend Zeremonien, einen Abend so einen bunten Abend mit Gesang und Tanz und...
Die ganzen Wettkämpfe,
ja,
nicht zu vergessen.
Ja, ein Tag ist ein Marsch, ein riesiges Geländespiel durch den Wald, mit Familie, mit Kindergarten, durch den Wald preschen. Inzwischen melden wir das alles an, wir hatten schon die üblichen Kontrollen. Das ist alles in trockenen Tüchern. Wettbewerbe, wo also Leute versuchen, gegeneinander mit auf Holzwippen stehend, mit langen Bambusstangen, wo Klosauger vorne dran sind, Lanzen runterzustechen.
Aber auch richtiges Bogenschießen.
Ja, wir haben eine echte Sportart, ein richtiges Bogenschießen. Ja. Nein. Wir machen, es gibt eine Homepage. Follow.de und Magira.de und Magira.com gehören uns alle, die verweisen sich alle gegenseitig. Es ist halt so, dass wir von Leuten erwarten, die vorbeikommen, gerade an diesem Zeremonienabend, dass sie sich irgendwas überwerfen, um sich der Form halber irgendwie fancy abzukleiden. Mhm. Unser Horror sind immer die Touristen, die kommen mit großen Kameras, Hawaii-Hemd an und denken, hey, das sind 200 Deppen, ich mache Fotos, das glaubt mir zu Hause kein Mensch. Ja? Ja. Also die Veranstaltung ist zugänglich, wir verlangen wie alle Cons auch halt eben eine Tagesgebühr, die relativ moderat ist. Und die Besuch ist gern gesehen. Also ansonsten.
Ihr habt doch gerade zum Glück gesagt, ein Hotel dabei, wo man übernachten kann, wo also direkt dabei ist.
Wir haben dieses Jahr eine komplette Burg gemietet, du warst schon mal da.
Ja, noch nicht dort, ne?
Finstergrün?
Finstergrün, ja. Ja.
8 Stockwerke!
In Österreich ist das. Ach, ja.
Da Richard Willach schon.
Kärnten.
Ganz hoch auf dem Berg. Ich glaube, über 1000 Meter oder so.
Eine erfundene Anlage sein, wo also ein Grubenbesitzer Burgteil zusammengekauft hat. Ist also keine klassische Burg und hat praktisch diese Burgversatzstücke zusammengebaut und daraus in der Romantik eine neue Burg geschaffen, aus Kirchenstücken und Burgteilen und hat da diese achtschössige Burg gebaut. Mhm. Also muss gigantisch sein, ich kenne nur Bilder. Also so wie ein schlechter Traum.
Das soll auch sehr beliebt sein bei Live-Rollenspielen und so weiter, und es werden schon mehrere kleinere Cons auch dort veranstaltet, also es muss ja nett sein, ich war selbst noch nicht dort, aber es alles, hat alles, was für eine feste Fantasy geeignet ist und notwendig ist.
Hat auch Duschen?
Schon, ja. Der Höhepunkt dieses Festes der Fantasie ist der Zeremonienabend. Das heißt, wo also die Kulturen sich präsentieren und entweder aus ihrer Kultur kleine Ausschnitte vorführen oder aber auch Zeremonien durchführen, wo in dem internen Rangsystem jemand befördert wird oder so etwas. Oder etwas vorgetragen wird mit Musik oder mit Gesang, alles Mögliche.
Die Kultur, kann man sich das so vorstellen, wie so eine Art Mini-Vereine oder...
Ja.
Man sich schon mal eine Vorstellung machen konnte.
Es gibt halt Wechsel zwischen den Kulturen.
Ja.
Ich sag mal so, alle gängigen Fantasy-Genres werden bedient. Also Mitteleuropa, Azteken, Indianer, aber auch Dämonen und Fremdwesen, Vampire werden bedient. Aber auf der einen Seite ist die Simulation, also man versucht schon, das zu simulieren. Auf der anderen Seite geht es halt um Geselligkeit, um Leute wieder treffen, um, ja. Also es ist beides. Jemand, der sagt, ich komme mit den Leuten nicht mehr klar, wechselt in eine andere Gruppe, aber wir haben eine erstaunlich hohe Stabilität. Also wenn man den beiden Herren sieht, wir haben eine Menge Mitglieder, die seit 30, 35 Jahren dabei sind, 40 Jahren, immer wieder kommen. Und inzwischen auch kommen mit Kindern und mit Frau und wir hatten es in erschreckenden Fall mit dem Mann Heitel, der nach 15 Jahren wiederkam.
Ja.
Im festen Glauben würde keiner erkennen, dass ein Burgtor reinschritt und die ersten drei Begrüßungen waren Hallo Michael oder so. Also ein bisschen Status. Sind schon zu eigen.
Ja. Also wie gesagt, das Fest der Fantasy ist halt die Geselligkeit. Das Spiel ist eben das ewige Spiel und die Literatur ist eben im Moment eben sowohl zum Teil auch eben das Follow wie auch dieses Jahrbuch Magira. Magira ist im Prinzip die zweite Inkarnation. Es gab vorher eben das Magira Magazin, das wurde fast überwiegend, bis auf eine Ausnahme von Horst Strassler selbst herausgegeben. Zu Beginn selbst gedruckt, die letzten 10 Ausgaben wurden dann von einer Druckerei professionell durchgeführt. Er hat dann aber die Zeit nicht mehr gehabt, das weiterzuführen. Es ist dann längere Zeit eben kein Magier erschienen, bis dann eben vom Fantasy Club, eben vom Hermann Ritter und vom Michael Scheuch, das aufgegriffen wurde und eben aus dem Magier das neue Jahrbuch gemacht wurde, das eben den literarischen Bereich abdeckt, eben Informationen über die Neuerscheinungen, über die Szene, über den Markt bringt, Interviews mit Autoren, Kurzgeschichten, also all das, was den Literaturfreund interessiert.
Also ein richtiges Fantasy-Magazin.
Ja. Ja. Weil die Grundlage wird ja immer das Rolle spielen.
Nein. 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 Es ist nur eine Grundlage, gleichberechtigt mit anderen.
Weil ich dachte, in den Büchern steht damit schon, sagen wir mal, die Story von einem Rolle spielen im Grunde
genommen. Nein.
Also damit, wir machen, da sind praktisch drin, wir kaufen jedes Mal eine fremdsprachige Geschichte ein, in der Tradition von Pioneer, weil er zusagen muss, ich glaube, die haben keine einzige dieser Rechte bezahlt. Also sie haben einfach übersetzt. Also Pioneer Ronda ist erschienen mit deutschen Kurzgeschichten, Cortina Smith, Conan auf Deutsch, die haben keinen Cent dafür bezahlt. Die haben die Geschichten einfach übersetzt. Also Katastrophe damals.
Also das war damals ja nicht so mit dem Copyright auch bekannt und es ist auch gut, wenn das nicht so sehr publik wird.
Das ist verjährt. Wir machen zusätzlich halt immer eine Fantasy-Geschichte aus dem Rahmen unseres Vereins. Also es gibt einen vereinsinternen Wettbewerb, also erste Erzähler und der Gewinner dieses Wettbewerbs kriegt immer die Möglichkeit, eine Geschichte zu veröffentlichen im Magira. Und der Rest sind Hintergrundartikel, Rezensionen, Marktbeobachtungen, wie man es auch aus dem Science-Fiction-Jahr kennt. Wir haben den völlig unbekannten Jungfan Hermann Urbanek überreden können, eine Marktübersicht zu machen jedes Jahr. Aber Rollenspiele machen wir in dem Rahmen gar nicht, weil da gibt es völlig andere Magazine für. Wir sprechen echt Fantasy-Leser an, die von dem Markt überrollt werden. Nochmal, vor 20 Jahren, als ich in Follow kam, konnte ich mit meinem Taschengeld in den Buchladen um die Ecke gehen und da kamen jeden Monat 5 Bücher raus und die konnte ich mir angucken. Und davon war eins S.U. Wiemer und die anderen 4 habe ich mir durchgeguckt oder die anderen 8 waren es dann später und konnte alles, was mich interessiert, kaufen. Das geht heute nicht mehr. Heute haben sie endlos Verlage, die Fantasy anbieten, im Kinderbuch, im Jugendbuch. Sie haben englische Originale, wir machen immer eine Massenbesprechung mit englischen Büchern, wo jemand, der sehr viel Englisch liest, das macht. Eine Kaufempfehlung sozusagen zu sagen, wenn ihr schon kauft, dann kauft die. Ja, Lukas.
Dieses bereits erwähnte ewige Spiel, was um sich darin vorzustellen, oder wurde das schon erklärt?
Nicht, wer du draußen warst. Ich glaube, der Fachmann ist der Dieter.
Ja. Drei Platten, drei Holzplatten im Durchmesser von etwa 2 Metern mit Tausenden von Sechsecken drauf. Zum Teil im Relief gebastelt, gebaut, mit verschiedenen Farben, die also die Gelände markieren oder das Wasser, das Meer markieren oder Ströme, Binnenmeere und darauf dann eben Gebirge, Wälder, Wüsten und Gebäude.
Also eine Art Tabletop.
Ähnlich, ja. Mit einem von uns selbst entwickelten Regelwerk. Und darauf werden dann eben mit vielen Zinnfiguren, schön bemalt, die ganzen Kulturen und Reiche aufgestellt. Und dann wird da weitergespielt an 3 Tagen auf diesem Fest der Fantasie, anfangend dort, wo man das letzte Jahr aufgehört hat. Das wird genau die Zeit, die magiranische Zeit, die abläuft, wird da gespielt. Und im Laufe des folgenden Jahres wird fast immer ein Jahr gespielt. Ein Jahr besteht bei uns aus 13 Monaten. Und das dauert halt dann die Zeit zwischen den Festen der Fantasie, in denen wird dann interpoliert dieses Simulationsjahr praktisch nachgespielt.
Und wie viele Spiele sind zugange?
Also man hat in der Regel für jedes Reich einen Spieler.
45.
Ja.
Also muss man wissen, wenn ein Reich auf 2 Platten, es gibt 3 Welten, eine westliche, eine östliche und die sogenannte alte Welt, das ist die erste. wenn ich ein Reich habe, was auf zwei Platten spielt, brauche ich eigentlich auch zwei Spiele, weil die halt räumlich auseinanderstehen und auch getrennt ziehen. Das heißt, diese 45 sind im Grunde nur 30 oder vielleicht 35 Reiche. Wir haben also Clans entsprechend. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, Follower ist eine scheiß Idee, ich trete aus, nehme alle meine Leute mit, dann gibt es diese Armeen ja noch. Die werden dann brav runterverteidigt. Da muss jemand für die spielen, die werden dann nur verteidigt, dürfen nicht mehr selber angreifen und dieses Reich wird dann praktisch immer kleiner und vernichtet. Wenn jemand neu kommt und kriegt eine Kultur, kriegt er die Erlaubnis, in das Spiel einzugreifen und kommt dann mit einer Invasorenarmee und erobert sich irgendwo Land. Mhm. Wenn ich mit jemandem verbündet bin, dann hält dieser Pakt halt bis zu einem bestimmten Ziel und dann mit diesem Herrn bin ich seit 15 Jahren immer mal wieder verbündet. Mit diesem Herrn führe ich mal immer wieder Krieg, aber trotzdem ändert das unsere Beziehung zueinander nicht. Es ist ein Spiel, was trotzdem einen sehr hohen Ernstfaktor hat, weil es wird da simuliert. Das heißt, da gibt es dann also blutige Schwüre am Zeremonienabend und wilde Beschimpfungen und Spottlieder und ja, Auftritte in Vollrüstung, wo dann Menschen nach vorne eilen und andere Leute beschimpfen. Aber das ist halt, trägt halt bei zur Lebendigkeit dieser Welt. Und das ist praktisch alles irgendwie miteinander verknüpft. Alle diese Teile hängen zusammen. Manchmal lose, manchmal sehr, sehr eng, aber sie hängen alle zusammen. Wenn ich eine Stadt verliere, dann muss ich nicht nur den armen Stadtherrn absetzen, weil ich habe die Stadt nicht mehr, sondern ich habe auch weniger Armeen im nächsten Jahr, weil ich weniger rüsten kann. Und ich habe sicherlich einen Krieg am Bein mit irgendjemandem, den ich nicht leiden kann. Und ich muss mir überlegen, wie ich das erkläre, weil es geht ja um Simulationen. Ich habe eine Kultur. Verliere ich ein Gebiet, dann bin ich da erstmal landlos. Was passiert mit der Bevölkerung? Was machen denn meine Adligen oder meine Landverwalter? Werden die vernichtet? Werden die vertrieben? Ja, also es ist immer wieder Gelegenheit, irgendwas zu machen. Manche Lösungen sind toll, manche Lösungen sind die Alllösungen langweilig oder Notlösungen, aber es gibt immer wieder schöne Geschichten zu erzählen. Manchmal erzählt man eine Geschichte halt nicht, weil sie blöde ist. Aber es gibt immer wieder Stoff. Und Huberts Roman sind ja praktisch die ersten Züge im ewigen Spiel in Romanform. Also die Idee, sowas umzusetzen. Von der Eva Eppers gibt es eine Geschichtensammlung bei Bastei, Wanderer unter dunklen Himmeln. Das sind komplett Magiera-Geschichten. Die spielen alle auf Magiera. Die ersten Midgard-Abenteuer waren Magiera, komplett diese Kultur übernommen für andere Welten. Follow und ein Teil der Magiera-Geschichten, Magiera.
Wobei man bei Hubert Strassel dazu sagen muss, dass er immer wieder seine Romane neu bearbeitet hat. Das heißt, auch wenn man die bisherige Version kennt, ist die doch nicht hundertprozentig identisch mit der letztgültigen Version, die jetzt für Pastei rauskommt, wobei er schon sehr viel Wert darauf gelegt hat, auf die Realität zu hinterfragen, weil er die Figur des Franz Lautmann, den er eingeführt hat, der wird in das Spiel hineingezogen und spielt auch eine wichtige Rolle im Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Chaos und Ordnung. Und die Auflösung ist auch sehr gelungen, die ist bis jetzt noch nicht auf Deutsch erschienen. Ich habe es also schon vor einigen Jahren gelesen im Manuskript und ich kann es nur jedem empfehlen, auch wenn er sich nicht für Magiera als solche Welt interessiert, schon alleine aus den ganzen philosophischen Überlegungen heraus ist es ein sehr interessanter und komplexer Zyklus geworden.
Vielleicht noch ein Wort zu diesen verschiedenen Kulturen. Die sind also nicht alle menschliche Kulturen, sondern da gibt es also Unterwasserkulturen zum Beispiel. Da gibt es also dämonische Kulturen, die sich in einer Masse verbergen, die Min heißt.
Die anderen Dämonen.
Da gibt es Echsenwesen, da gibt es also alles Verschiedene, was man sich eben in der Fantasy vorstellen kann.
Und auch unser Grad der Simulation wird besser. Also mit dem Maße, wie Live-Folge wir zunehmen, machen wir auch mehr, weil mehr möglich ist mit Kostümen und mehr mit Maske. Also das in den letzten 20 Jahren so viel. Vor 20 Jahren haben wir noch Fenster im Keller gefaltet. Heute kann man buntfarbig kopieren, da kann man mit Grafikprogrammen viel machen. Also unsere technische Umsetzung wird auch besser, aber wir sind langsamer als die Live-Rollenspieler, weil man halt andere Dinge hat, die uns wichtig sind. Also wir sind keine Supersimulationen. Also man muss sich halt vorstellen, dass dieser Mensch, der so unschuldig aussieht, in Wirklichkeit ein böser Finsterdämon ist. Und schon erklärt sich unser Simulationsproblem. Oder?
Ja, ja.
Ist auch richtig so. Ja, also wenn wir die Wahl haben zwischen endloser Simulation und Spaß haben, werden wir immer Spaß haben ankreuzen. Und das ist auch die richtige Lösung, denke ich. Ja, und ein letzter Satz noch. Wir sind deutlich billiger als diese Live-Rollenspielereignisse. Da wir praktisch nur die Kosten umlegen, die uns die Häuser abnehmen. Das heißt, wenn wir eine Veranstaltung machen, ist es halt schon so, es ist teurer als eine Woche in der normalen Jugendherberge. Deswegen, weil diese Räumlichkeiten, die wir anmieten, diese Burgen oder so, teurer sind einfach vom Haus her. Wir geben aber praktisch nur die Mietkosten weiter, die wir haben, bündeln die Buchungen, weil wir das Gebäude komplett haben, was für uns halt billiger kommt, ist klar. Wir möchten ja alle Veranstaltungsräume mitbuchen. Wir geben diese Kosten weiter, geben die Getränke weiter, so irgendwie zum Selbstkostenpreis und sorgen halt dafür, dass es keinen Müll gibt auf der Anlage, lassen das Zeug zentral anliefern, haben keinen Ärger mit Besatzung Thekendienst, weil wir alles selber machen, lassen alles zu, was andere Leute mitbringen, also wenn man sagt, ich möchte gerne selber Getränke verkaufen oder Essen machen, freuen wir uns drüber, machen das auch, nehmen einen sehr moderaten Kommenbeitrag. Das heißt auch, dass wir anbieten können zu erstaunlich geringen Preisen, weil wir halt keinen Overhead haben, den wir finanzieren müssen an Spielleitungen oder an irgendwelchen Leuten, die den Eintritt bezahlt bekommen. Die Leute, die Feste bei uns machen und Personalstellen, zahlen genauso Eintritt wie alle anderen auch. Und wenn wir Gewinn machen, überlegen wir uns, ob wir sie irgendwie entschädigen. Vorher nicht. Das heißt, wir haben eine günstige Möglichkeit eigentlich immer noch. Ihr macht nächstes Jahr das Fest in?
Ja, in Bad Kissingen. Also ein ganz zentral liegt das, ganz zentral, also.
Bad Bonn, gell?
Bitte?
Bad Bonn ist das irgendwo?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie weit das von Bonn ist, aber ungefähr so in dieser Höhenlage in Deutschland, ja.
Volle wird 40.
Also Bad Kissingen liegt bereits in Bayern.
In Bayern schon?
Ist schon in Bayern, ja.
Also Volle wird nächstes Jahr 40, also kann man davon ausgehen, dass wir ein größeres Fest versuchen werden. Ihr rechnet mit?
Wir rechnen mit mindestens 400 Teilnehmern.
Die alle am Zeremonienabend in Gewandung teilnehmen werden.
Wenn man jetzt als Zeremon als erstes noch nicht kennen, muss man da die Gewandungen.
Wir stellen, also wenn Sie wirklich jemanden suchen, der Ihnen ein einfaches Hemd leiht, wir haben Bergeweise mit in den Lastern. Wir hatten das vorher mit den Lastern. Eine ist die Aussage, die wir machen, der gute Wille zählt. In dem Moment, wo Sie in den Laden gehen und kaufen für 10 Euro ein Indienhemd, wo halt keine Bedruckung drauf ist und was auch einfach nur irgendwie über die Hüfte fällt, ist das für mich und ich denke für die anderen auch guter Wille genug. Ich habe nur Panik vor diesen Hawaii-Hemden. Yeah. Ja? Oder irgendwelchen bedruckten T-Shirts, das passt halt nicht. Irgendeine gedeckte Farbe und dazu eine Jeans und eine dunkle Hose langt völlig.
Nee, das ist nicht verkehrt. So irgendwas, so, wo man
wisst, was, ne? Also, es sind Bilder im Internet, aber wirklich eine Rüschenbluse langt. Dunkles Hemd langt völlig.
Also ja. Was da als Dark Vader nicht von der Kunst?
Nein, überhaupt nicht. Noch eine Ware. Wir machen reine Fantasy. Also wenn Sie ja, einen großen ja, das langt, also langt völlig. Also ganz normal bekleidet. Ich glaube. Ja.
Indianer,
also alles was Fantasy ist, ist in Ordnung. Der gute Wille zählt. Bilder sind online. Ein paar Sachen kann man sich angucken. Wir haben Leute, die Rüstungen gekauft haben, wir haben Leute, die auch richtige Schwerter gekauft haben, aber die Masse kommt eigentlich bequem gekleidet in weiten Hosen, irgendwie Halbschuhe oder Stiefeletten und ein nettes Hemd dazu. Und die laut sind, wenn sie sich anstrengen und umhaben.
Nochmal. Ich trage normalerweise einen Turban.
Ja. Wenn wir die Wahl haben zwischen Spaß und Simulation, werden wir immer Spaß ankreuzen, oder?
Genau.
Gut. Gibt es Rückfragen? Ich hätte noch Titelbilder zu verteilen von Magira 2004. Weil ich habe sie mit, ich muss sie loswerden, also ihr müsst jetzt jeder eins mitnehmen.
Ich kann anbieten von meinem Clan-Magazin, dem Drachenbrief, habe ich aber nur 4 Exemplare da, gebe ich ab gegen die Abgabe der Adresse.
Für die riesige Datenbank, für die Weltherrschaft, oder? Wenn ihr die Adresse abgibt, heißt ihr, kriegt ihr die nächsten 10 auch, oder? Gibt es denn Fragen?
Ich gucke mal wieder.
Ja, also ich kann nur empfehlen, wir haben eine relativ gute Internetpräsenz inzwischen unter follow.de oder magira.de oder magira.com. Aber wenn Magira eingibt als Suchbegriff, kommt man auf die meisten Seiten drauf. Wenn es da Fragen gibt, kann man glaube ich sicherlich uns da ansprechen. Oh, den Robert, der ist schon weg, ne?
Ist er schon weg?
Ich glaube, er hat eingepackt, oder?
Aha, den muss er runter schon. Es kann sein, dass der schon weg ist.
War nicht dieser Fenster drin?
Jetzt sind wir im August. 6.
August bis
16. August, 15. August. Ist dies Jahr Samstag bis Sonntag, also nur 9 Tage.
Nur 15, nicht 16.
Und die Burg ist wohl, ich habe nur die Bilder gesehen, die Burg muss gigantisch sein. Also wirklich der feuchte Traum, also Ludwig der Zweite auf Speed. Wie heißt denn die bei Wien? Die ist auch so zusammengebaut. Bei Wien gibt es auch so eine Romantikburg, die einer zusammengebaut hat, aus Bauteilen. Also wirklich jemand, der Barockteile, Romantikteile, Mittelalterreste gekauft hat, aus Klöstern, zusammengefallenen Burgen, hat daraus sich eine Burg gebaut. Und so sieht es auch aus. Also das ist, da sind Wehrgänge dran, wo man halt sofort anfängt, Pest zu kriegen, weil das stilmäßig nicht zusammenpasst. Aber es ist trotzdem einfach so ein Eindruck.
Bizarr.
Ja, bizarr. Es sieht wirklich aus wie Ludwig der Zweite on Speed. Oder eher Acid.
Die
sind
alle
von Kirsten.
Also die Kultur. Ja. Bestehen die als Mitglieder von aller Herren Länder? Gibt es jetzt die Kultur und die Nix-Kultur ist auch wieder als aller Herren Länder? Es ist also nicht so, dass man sagt, Natterstand wird die Kultur, sie wird Stadt
die. Nein.
So.
Nein, also solche Mischungen gibt es nicht, sondern die Clans, ja, die Clans haben, also ein Clan hat eine Kultur.
Ja, nein, das ist eine Kultur. Ist
nein, aber nicht, dass in einem Clan sind Österreicher, Schweizer,
Norddeutsche, ja. Das spielt überhaupt keine Rolle.
Es gibt regionale Schwerpunkte, weil jemand, der irgendwo wohnt, hat Leute anwerbt, die er kennt. Ja. Das ist normal. Aber trotzdem geht die normale Mitgliederzahl über ganz Deutschland und Österreich hinweg. Mhm. Es gibt Kulturen ohne Österreicher, es gibt österreichische Kulturen ohne Deutsche. Geschickterweise ist jetzt unser Exilschwede zurückgezogen nach Österreich.
Genau.
Ede Lukschandl. Ja. Ne, wir haben keine Schweden mehr, glaube ich.
Nein, das heißt, komm, ja, da, aber Edi hat in seinem Clan zwei
Schweden. Ja, ich
so, genau, ja. Geschickt.
Also voll international nach wie vor.
Also das Fest wird auch immer wieder ausgetragen von Leuten, die sich darauf bewerben. Das heißt, es springt durch Deutschland und Österreich. Aber es gibt eigentlich in jeder Gegend irgendwann mal, wir waren schon in Schweden, in Frankreich, mehrmals in Österreich und viele Mal in Deutschland. Und die nächsten Fernsehen sind dann Tschechei, ne? Die schreckliche Diskussion, billige Burgen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, ich erwarte wilde Zugriffe auf. Ach ja, www.ranaba.de hätte ich beinahe vergessen. Das kriege ich wieder Ärger.
Vielleicht soll es auch sein, dass er nicht nur das Fest gibt, sondern auch diverse Kleinkunst.
Die stehen ja alle auf dieser wunderbaren Homepage drauf. Wir machen im Laufe des Jahres viele Veranstaltungen an unterschiedlichsten Orten, aber die sind ganz gut aufgelistet unter Cons bei dieser www.follow.de. Also da kann man gucken,
Silvester
zum Beispiel. Gibt es ja nicht.
Weil wir
nein! Das Silvester liegt ist ja so blöde, also, wenn mir das also nicht zu bezahlen wäre. Also das ist halt echt doof. Silvester-Cons machen immer schön Sinn, wenn Silvester und Weihnachten irgendwie so vor einem Wochenende liegen, damit es viel Urlaub gibt. Und wenn die beiden Termine auf einem Wochenende liegen, ist das immer doof, und dann muss man Urlaub nehmen. Und für zwei Tage bei Schnee anreisen, macht für die meisten Leute keinen Sinn. Wenn es immer vier Tage sind, weil Silvester auf den Donnerstag liegt, Neujahr Freitag, Samstag, Sonntag frei, da kommen dann doch schon mehr Leute, da kann man das anbieten. Und da setzt man doch eher mal ins Auto für Silvester. Wenn ich weiß, ich habe nur zwei Tage oder drei, dann macht das irgendwie keinen Sinn für die meisten Leute eine Anreise her. Ein Fest mit 10 Tagen macht halt Sinn, da fahre ich auch mal einen Tag. Dann bin ich über 10 Tage vor Ort.
Sieht man bei euch auf der Homepage irgendwas in der Nähe, irgendein Ansprechpartner so
existiert? Es gibt ein Follow-Partner-Projekt, wo nach Postleitzahlen sozusagen Ansprechpartner da sind, die dann weiterverweisen, wo man also hinmailen kann oder die auch einem angeboten werden und dann sagen, okay, wenn du aus Toronto kommst, dann macht das jemand, in dem Bereich gibt es den und den. Ja, und über die Stammtischliste.
Ich habe in meinem Drachenbrief hinten eine komplette Mitgliederliste mit Adressen, allem drum und dran.
Das sind immer nur echsenartige Inder, oder?
Sie schauen nicht so.
Nicht alle. Aber die, sieht toll aus, nimmt das du. Ich weiß, man traut es Dieter nicht zu. Ja, gut, dann sind wir sozusagen vor der Zeit fertig und räumen den Raum brav. Möchte ich um Lüftung bitten. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert.
Vielen Dank.
Danke.